Ministerpräsidentin, die ehemalige Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außenministers, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 22. März, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute wieder aus der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg zugeschaltet, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen Freitagmorgen nach St. Petersburg, Frau Kneißl.
Lieber Flavio, fürs Leben, Ihnen einen wunderbaren guten Morgen daheim im bayerischen Dorf.
Ja, Frau Kneißl, ich freue mich schon sehr auf die heutige Folge. Wir werden natürlich über die aktuellen Entwicklungen in Nahost sprechen, über einen möglichen NATO-Austritt der USA, über den aktuell viel diskutiert wird, über steigende Ölpreise, die Bodensiebe Israels in Libanon werden wir unter die Lupe nehmen, und wir werden über eine mögliche Übernahme von Kuba durch US-Präsident Donald Trump sprechen. Aber bevor wir all diese Themen, Frau Kneißl, in den Fokus nehmen, ich erreiche Sie heute, wie eben schon angeteasert, nicht in Ihrem kleinen russischen Dorf, sondern in der Zarenstadt St. Petersburg. Was verschlägt Sie darüber und wie war Ihre Woche, Frau Kneißl?
Vielen Dank. Die Woche war intensiv. Ich bin ja, wie unsere Zuhörer vielleicht verfolgen, neben meiner Tätigkeit zwischen Universitäten in den Regionen, wo ich sehr gerne unterrichte. Also ich bin mindestens einmal im Monat zwischen Riazan, Sibirien oder in anderen Regionen unterwegs, dazwischen Moskau, aber ein Fixpunkt jedes Monats ist die Woche in St. Petersburg, hier am Gorki. Und ich kann dank wunderbarer Kollegen diesen Veranstaltungskalender durchziehen. Also wir haben ja im ersten Jahr, als wir das Gorki aufbauten, hier sehr, sehr viel auf Schiene gebracht. Manches läuft jetzt fast schon von alleine, und da ist es dann ausreichend, wenn ich sozusagen die Inhalte vorbereite, aber die Logistik ist aufgestellt. Und ich verbringe dann eben meine Zeit im Homeoffice mit den inhaltlichen Vorbereitungen. Aber wir sind ein feines kleines Team in unserem Do-Tank, kein Think-Tank. Wir tun. Und vielleicht auch hier noch einmal an die Adresse all jener gerichtet, die regelmäßig in ihren Schmierschriften das Gorki als Kremlin-Außerstelle und so weiter betrachten. Wir sind eine von der Universität und von Grants finanzierte Do-Tank. Ich bin hier Angestellte der Staatlichen Universität St. Petersburg, was mir mittlerweile rechtlich zum Verhängnis wird in Österreich, weil es dort Juristen gibt, die meinen, wer eben für eine staatliche Universität arbeitet, sei im Dienst dieses Staates. Aber das ist eine andere Geschichte, das haben wir schon einmal aufgerollt und werden vielleicht noch einmal aufrollen müssen aufgrund der Entwicklungen. Aber wir hatten eine sehr, sehr intensive, gute Woche. Und nachdem ich eben auch regelmäßig bezichtet werde, ich würde hier Desinformationskampagnen leiten. Nein, man kann auf unserem Gorki-Kanal, man kann auf meinem Telegram-Kanal nachlesen, die Fotos betrachten. Es war eine intensive Woche. Wir hatten unter anderem mit der Bergbau-Universität eine Kooperation, mit der wir immer wieder gerne arbeiten. Es war eine exzellente Gruppe von Geologen. Bei uns, ich war an der Bergbau-Universität, und diese waren aus Subsahara-Afrika, also von Mali über Nigeria bis Südafrika, Mosambik. Und Inhalt unseres sehr intensiven Seminars, das in den nächsten Monaten weitergehen wird, ist die Frage der Neugestaltung verschiedenster Bergbauvorhaben, wie es sich da verhält mit den unterschiedlichen Afrika-Strategien verschiedenster Investoren. Und da bin ich jetzt sehr gerne und voller Enthusiasmus auch involviert, weil der Austausch mit diesen Geologen wirklich wirklich ein hochinteressanter ist. Und wir hatten hier in den letzten Tagen eben, ja, wir sind im Schnitt 7 Stunden fast ohne Unterbrechung zusammengesessen für Brainstorming, Vorträge. Ich hatte hier 2 runde Tische, eines rund um das Thema Doppelt- und Dreifachstaatsbürgerschaften. Das ist in Russland gang und gäbe. Wir haben an sich in den meisten Staaten der Welt eine relativ flexible Handhabung mit Doppelt- und Dreifachstaatsbürgerschaften. Es gibt auch archaischere Systeme, auch in Europa. Es gibt Staaten, die ihre Bürger nie aus dem Staatenverbund entlassen, wie die meisten arabischen Staaten, plus Türkei oder auch Iran. Wir hatten dazu eine sehr, sehr interessante Runde und werden unsere Empfehlungen an die entsprechenden Stellen vorlegen. Wir hatten eine sehr, sehr intensive Debatte auch rund um die Vorgänge im, also den Krieg, Vorgang ist nicht das richtige Wort, um den Krieg im Persischen Golf, mit Kollegen von der Universität. Und jetzt in der nächsten halben Stunde treffen wir hier die Teilnehmer meines Rundentisches ein zum Thema Tourismus und Geopolitik Massentourismus. Es geht um die Frage Evakuierungen, diplomatischer Schutz, Sorgfaltspflicht der Touristen als solcher auch. Also die jüngsten Vorgänge im Golf zeigen ja, wie verwundbar der Tourismus als solcher ist, wie sehr das in die Geldtasche fallen kann für Staaten, für Reisebüros. Und das werden wir unter dem Titel Mass Tourism Geopolitics hier jetzt gleich behandeln.
Ja, und dann ist das hier quasi heute so ein bisschen der Warm-up für Sie, dieser genau. Podcast. Und dann würde ich sagen, Frau Kneißl, steigen wir auch gerne gleich ein, denn in den vergangenen 7 Tagen war vor allen Dingen in Nahost wieder sehr viel los. Das größte Gasfeld der Welt ist nämlich zum Ziel im Iran-Krieg geworden und sorgt derweil für eine neue Eskalation, nicht nur im Krieg selbst, sondern auch auf dem Weltmarkt. Israel hatte am Mittwoch den iranischen Teil des Gasfelds South Pass angegriffen, zusammen mit dem Nordfeld, das von Katar verwaltet wird, bildet es insgesamt das größte Gasfeld der Welt. Das Vorkommen liegt tief unter dem Meeresboden im Persischen Golf und ist mit 9.700 Quadratkilometern etwa 4-mal so groß wie das Saarland. Als Vergeltungsmaßnahme hat Iran unmittelbar nach den Angriffen die katarische Industrieanlage Ras Laffan angegriffen. Der Betreiber der Anlagen Qatar Energy sprach am frühen Donnerstagmorgen von bedeutenden Bränden und weiteren schweren Schäden. Unmittelbar darauf hat US-Präsident Donald Trump noch in der Nacht reagiert. Er distanzierte sich einerseits von den israelischen Angriffen. Er erklärte, die USA hätten von diesen konkreten Angriffen nichts gewusst. Auf der anderen Seite drohte er Teheran, sollte der Iran weiter Katars Gasindustrie angreifen, würden die USA, wie er sagte, das gesamte South Pass Gasfeld mit einer Stärke und Kraft in die Luft sprengen, wie sie der Iran noch nie zuvor gesehen oder erlebt hat. Ja, und außerdem hat Israel diese Woche Esmail Khatib, den iranischen Minister für Nachrichtenwesen, bei einem Militärschlag umgebracht. Ihm unterstand der iranische Geheimdienst. Am Dienstag hatte außerdem die israelische Armee Ali Larijani den Generalsekretär des Sicherheitsrates und am Montag Gholam Reza Soleimani, den Chef der Basij-Milizen, umgebracht. US-Kriegsminister Pete Hegseth hat jetzt diese Woche erklärt, dass die Ziele der Vereinigten Staaten im Iran weiterhin unverändert bleiben. Er sagte, dass die militärische Strategie laserfokussiert und entscheidend sei und werde direkt vom America First Präsidenten vorgegeben. Zu den Zielen der USA gehören laut Hegseth die Zerstörung von Raketen und Abschussanlagen sowie der industriellen Basis Irans, um einen Wiederaufbau zu verhindern. Des Weiteren werde man die iranische Marine zerstören und sicherstellen, sicherstellen, dass Iran niemals eine Nuklearwaffe erhalte. Von einem Regime-Change redete Pete Hegseth nicht mehr. Frau Kneißl, der Krieg befindet sich jetzt mittlerweile in der dritten Woche. Wie sieht Ihre Einschätzung aus und wie gefährlich ist eigentlich auch für uns in Europa der Angriff auf das größte Gasfeld der Welt gewesen?
Ja, beginnen wir mit dieser energiepolitischen Dimension des Krieges, der am 28. Februar zwischen eben in diesem Verbund USA-Israel, vielleicht wäre es besser zu sagen Israel und die USA im Schlepptau, begonnen wurde. Die energiepolitische Dimension zeigte sich von Tag 1. War es am Anfang so eine Art, würde ich mal sagen, eher Panikreaktion der Börsen und des Ölpreises. Der Ölpreis ist immer ein Barometer, egal ob jetzt für die Weltwirtschaft oder für die geopolitische Situation als solche. Aber wir hatten am 28. Februar in der ersten Märzwoche noch nicht diese massive Zerstörung von Energieinfrastruktur. Und was wir beide im Gespräch letzte Woche bereits relevierten, zeigt sich nun immer stärker. Es ist nämlich nicht mehr nur eine Frage, wie reagieren die Börsen und kommt es hier zu kurzfristigen Preisanstiegen, die dann vielleicht in einigen Wochen oder Monaten sich wieder einpendeln. Nein, wir haben mittlerweile wirklich das massive Problem. Das ist eine neue Situation, glaube ich, für die aktuelle Generation. Es könnte nämlich zu einem physischen Ausfall von wesentlichen Energieträgern wie Erdöl, Erdgas und den entsprechenden Produkten, eben auch Flüssiggas, bis hin aber natürlich auch zu den wichtigen petrochemischen Produkten im Bereich Dünger und alles, was so für die Landwirtschaft, aber auch für die pharmazeutische Industrie entscheidend ist. Es könnte hier zu physischen Ausfällen kommen. Und das ist, würde ich sagen, eine neue Situation für Produzenten und Konsumenten. Weil wenn ein Produkt auf dem Markt nicht mehr verfügbar ist, dann können sie zahlen, was sie wollen. Sie werden dieses Produkt nicht erhalten. Diese Situation hatten wir, vielleicht erinnern sich eben die älteren Semester unter unseren Zuhörern, im Jahr 1973. Ich erinnere mich ein wenig daran, wir lebten damals in Deutschland und mein Vater arbeitete bei einer deutschen Airline. Wir hatten damals die leeren Tanks an den Tankstellen, ja. Die Autobahnen waren wie leergefegt und es gab eine massive Krise damals eben auch in der Luftfahrt beispielsweise. Also mein Vater war dann damals ein Jahr arbeitslos, weil die Luftfahrt einfach da niederlag. Das war das Jahr Ende 73 und dann 1974, bis sich dann die Dinge allmählich wieder einpendelten. Nun hatten wir in den 1970er Jahren eine andere Form der Weltwirtschaft, als wir diese heute haben. Es gab noch kein China, das an der Weltwirtschaft in dem Umfang teilnahm, nämlich als zweitwichtigste Volkswirtschaft. Das hat sich erst in den letzten 15 Jahren ergeben. Die Globalisierung ist ein Ergebnis zwar des Ölhandels und des Containerverkehrs, aber als solche entstand sie eigentlich erst in den 1990er Jahren. Und in dieser globalisierten Weltwirtschaft, die, wie wir wissen, fragmentiert ist, zersplittert ist, verwundbar ist, in dieser fragmentierten Weltwirtschaft haben wir nun neben dem Ausfall des russischen Öl und Gases, der künstlich erzeugt wurde aufgrund der Sanktionen, die EU und einige andere Staaten gegenüber Russland verhängten, haben wir aber nun einen kriegerischen Ausfall der wesentlichen Öl- und Gasproduzenten im Persischen Golf. Sie nannten ganz konkret die israelische Beschießung des South Fars-Felds. Was bedeutet das? Es bedeutet in erster Linie mal, wenn ich sagen darf, das Folgende, dass sie in ihrer Sachverhaltsstellung noch nicht aufgegriffen haben. Der Iran reagierte auf diesen Angriff der Israelis wie folgt. Der Iran beschoss in derselben Nacht wesentliche Flüssiggasanlagen des Staates Katar. Katar ist der wichtigste Flüssiggasproduzent und Exporteur weltweit. Ein Wort noch zu Katar. Vor rund 25 Jahren hat die katarische Führung die schlaue Kehrtwende gemacht, nämlich aus der Rolle OPEC-Ölproduzent zu sein, immer stärker auszusteigen und nicht sozusagen im Verband der OPEC-Quoten in gewisser Weise in einem Korsett zu stecken, sondern hat sich unabhängiger gemacht und ist zum wichtigsten Flüssiggasproduzenten und Flüssiggasexporteur aufgestiegen. Die Beschießung dieser Terminals Ras Laffan in Katar hat nun Folgendes zur Folge. 17% dieser Anlagen wurden zerstört. Laut Premier Mohammed Al-Thani ist Katar und nicht nur Katar damit um 10 bis 20 Jahre zurückgeschlagen in seiner industriellen Entwicklung. Katar wird die meisten langfristigen Lieferverträge nicht einhalten können. Es ist Force Majeure, höhere Gewalt, in die Nichterfüllung dieser Verträge nun eingetreten. Das betrifft Importeure wie Italien, Belgien in Europa. Es betrifft aber auch China und Südkorea in Asien. Das heißt, es fehlt das Flüssiggas beispielsweise für die industrielle Produktion im Computerbereich. Es fehlt das Flüssiggas das ja nicht nur in Italien bleibt. Italien ist leitet dann dieses Flüssiggas ja auch an andere Konsumenten weiter. Wir sprechen hier von einem gegenwärtigen Schaden von 20 Milliarden US-Dollar. Aber das Ganze wird sich noch sozusagen wird sich kaum als Schaden begrenzen lassen. Und das ist die Folge. Indirekte Folge der israelischen Attacke auf das South Pass Feld. Das South Pass Feld ist mir ein wenig bekannt. Ich habe in meiner Zeit, als ich viel im Iran arbeitete und damals auch bei Energieverträgen von europäischen Firmen immer wieder zuhörte, es gab um 2005, 2006 herum einen großen Wettlauf europäischer Energiekonzerne, iranische Gasvorkommen für Europa nach Europa zu holen. Es gab damals das vor allem von der österreichischen OMV und der Europäischen Kommission mitgetragene Projekt Nabucco. Das war eigentlich konzipiert als eine, man kann es sagen, Diversifizierung oder als eine Umgehung der russischen Gaspipelines. South Pass war aus europäischer Sicht das Gasvorkommen, das man mit dem man russisches Erdgas ersetzen wollte, ja. Also das ist South Pars, ganz kurz gesagt. Nun hat man dort nie in diesem Umfang investiert, wie man das wollte. Es kamen die UNO-Sicherheitsratssanktionen und der Wunsch, über den Iran Russland zu umgehen, das war an sich das Projekt von Nabucco. Das konnte in der Form damit nicht umgesetzt werden. South Pars hat Potenzial, riesiges Potenzial. Ich würde mal sagen, mit dieser Beschießung brennt ein Feld, ja. Aber wir haben hier nicht die Zerstörung in dem Umfang von Infrastruktur, wie wir sie in den letzten Wochen in den anderen, ich würde mal sagen, ja, 10 Staaten, Petromonarchien des Golfes haben. Ein Wort noch zum Verhältnis Katar-Iran. Die katarische Führung ist schockiert, entsetzt über diesen Angriff und das kann ich nachvollziehen. Schon aus dem einen Grund heraus, dass an sich zwischen Teheran und Doha immer eine Sonderbeziehung bestand. Ja? Also die konnten viel besser miteinander als jetzt beispielsweise in der langen Zeit der tiefen Feindschaft zwischen Saudi-Arabien und Iran das der Fall war. Als Katar 2017 über eine sehr hinterlistige Aktion der Emirate und Saudi-Arabiens unter Blockade gestellt wurde, das dauerte fast 4 Jahre, war an sich die Sauerstoffversorgung, wenn man so will, die Nahrungsmittelversorgung, die Ausweichstelle für Katar in dieser Blockade war der Iran. Also zwischen diesen beiden Staaten, zwischen der Führungsebene besteht an sich eine Sonderbeziehung, die ich bislang als ausgezeichnet bezeichnen würde. Das hat sich nun schlagartig geändert. Und Sie haben in Ihrer Fragestellung das auch erwähnt, dass Washington eher entsetzt ist. Trump hat mehrfach gesagt, das verlief ohne mich. Die Israelis greifen Infrastruktur an. Das war so nicht ausgemacht. Das sollen sie nicht. Warum? Trump hat hier zwei Gründe. Zum einen ist die US-Führung weiterhin davon überzeugt, man könnte den Iran übernehmen, also dort in irgendeiner Weise Einfluss nehmen über eine Proxy-Regierung, also eine Marionettenregierung. Das andere ist aber natürlich auch, dass mit derartigen Attacken auf Energieinfrastruktur die Preise in die Höhe schnellen. Und das wollen nicht die USA, das wollen nicht die Konsumenten, das trifft China, das trifft auch alle Importeure, beispielsweise auf dem afrikanischen Kontinent, die dann wieder US-Dollar aufnehmen müssen, um Öl zu kaufen. Also wir sitzen hier in einem riesigen Chaos. Und jeder, der in den letzten Tagen immer noch die Chuzpe hatte zu sagen, diese ganze Sache ist in ein paar Wochen vorbei, der hat nun wirklich überhaupt keine anderen, wovon er spricht. Ja? Also es gibt ja hier auch verschiedenste Persönchen nicht nur aus dem sogenannten Expertenbereich, sondern auch andere, die meinen, ja, das alles ist eine Sache von vielleicht 3-4 Wochen oder vielleicht 2 Monaten. Das ist es nicht, weil noch ein letztes Wort zur Energieinfrastruktur. Das habe ich, glaube ich, letzte Woche schon einmal kurz erwähnt. Als die Zerstörungen noch nicht so massiv waren, wie sie jetzt sind, sie können nicht einen Gasterminal einfach mit dem Schalter wieder hochfahren. Alles, was hier stillgelegt wurde, muss über verschiedenste physikalische, mechanische und andere Testläufe langsam wieder hochgefahren werden. Das allein nimmt mehrere Wochen bis vielleicht auch Monate in Anspruch. Und zusätzlich zu den Infrastrukturangriffen, vielleicht werden Sie es später noch im Verlauf unseres Gespräches aufgreifen, es kam auch zu Attacken auf den iranischen das iranische Atomkraftwerk Bushehr. Dort mussten jetzt rund 400 russische Mitarbeiter evakuiert werden, die an sich ausgeharrt haben, sowohl im Juni 2025 als auch jetzt. Bushehr ist ein Atomkraftwerk, das von Rosatom, dem russischen Energiekonzern, in den letzten 20 Jahren gebaut und betrieben wurde. Und ein weiterer Angriff auf ein Atomwerk, auf eine Atomanlage, ist wie schon im Juni 2025 natürlich von gewaltigen Risiken begleitet.
Ja, das sind wirklich, Frau Kneißl, dystopische Entwicklungen. Und es gibt auch erste Analysten, die diesen militärischen Angriff auf das Gasfeld Ras Laffan mit den Anschlägen auf Nord Stream vergleichen. Das trifft uns vor allen Dingen hier in Europa in einer Situation, in der die Gasspeicher, vor allen Dingen auch hier in Deutschland, auf einem historischen Niedrigstand stehen. Wir sind hier bei knapp 20%. Eigentlich müssten die Gasspeicher jetzt gefüllt werden für nächsten Winter. Das dürfte unter diesen Voraussetzungen sehr, sehr schwierig werden. Also Frau Kneißl, wir werden hier wahrscheinlich mit einer Energiekrise in diesem Jahr konfrontiert werden, die sich gewaschen hat. Und wir bleiben mal, Frau Kneißl, beim Thema Energie, denn US-Präsident Donald Trump hat jetzt diese Woche alle Nationen, die Öl durch die Straße von Hormuz transportieren, Russland dazu aufgefordert, ihre Kriegsschiffe zur Sicherung der Schifffahrt durch diese wichtige Route zu entsenden. Trump postete auf seinen sozialen Netzwerken, dass er hoffe, dass unter anderem China, Frankreich, Japan, Südkorea und Großbritannien Schiffe in die Region entsenden würde. Der US-Präsident bekräftigte seine Forderung auch in einem Interview mit der Financial Times. Er sagte, wenn es keine oder eine negative Reaktion gibt, wird das meiner Meinung nach sehr schlecht für die Zukunft der NATO sein. Ja, und auch eine Beteiligung der deutschen Streitkräfte an einer Operation in der Straße von Hormuz, die ist ausgeschlossen. Das erklärte Boris Pistorius diese Woche. Er sagte, es ist nicht unser Krieg, wir haben ihn nicht begonnen. Er äußerte außerdem Zweifel daran, ob eine solche Operation überhaupt sinnvoll wäre. Er sagte, was erwartet Donald Trump von einer Handvoll europäischer Fregatten in der Straße von Hormuz, was die mächtige amerikanische Marine dort nicht allein erreichen kann. Und ja, auch die anderen NATO-Partner haben eine Beteiligung ausgeschlossen. Darauf reagierte Trump mit drastischen Worten am Dienstag. Er bezeichnete dieses Vorgehen als schockierend und dumm und nannte die Entscheidung der Europäer als hochgradig dumm. Er sagte, ich denke, die NATO macht einen großen dummen Fehler, sagte Donald Trump. Auf die Frage, ob er die Beziehungen zur NATO überdenke und einen Austritt erwäge, sagte Trump, ich bin enttäuscht von der NATO. Wir geben Billionen Dollar für sie aus. Stellen Sie sich das mal vor. Billionen im Laufe der Jahre, viele Billionen Dollar. Das ist einer der Gründe, warum wir Defizite haben, während wir anderen Ländern helfen. Wenn diese uns dann nicht helfen, ist das sicherlich etwas, worüber wir nachdenken sollten. Frau Kneißl, wie haben Sie diesen Vorstoß von Donald Trump verfolgt? Können Sie das nachvollziehen? Und wie brisant und aktuell ist denn jetzt wieder ein möglicher NATO-Austritt der USA, über den wir hier ja auch schon in diesem Podcast des Öfteren spekuliert haben, Frau Kneißl?
Ja, erinnern wir uns an die erste Amtszeit Trumps im Jahr 2017. Eine seiner ersten Aussagen, die damals die Welt ein bisschen erschütterte, das war eben die Ankündigung, man könnte sich doch aus der NATO zurückziehen. Genau aus diesen Gründen. Also es hat sich für Trump in seiner Wahrnehmung der NATO wenig geändert. Er hatte immer so dieses dumpfe Bauchgefühl, wir zahlen für die alle, aber die tun nichts für uns. Juli, August 2018 war großer NATO-Gipfel in Bukarest und damals las Trump allen seinen NATO-Partnern die Leviten und notierte handschriftlich, wer viel, viel zahlt und erklärte denen, wie viel mehr sie zahlen müssen. Also das war NATO-Gipfel Bukarest 2018. Man hat sich dann innerhalb der NATO so sukzessive seinen Wünschen angenähert und ist eben auf die 3%, auf die teilweise auch 5% Grenze hinaufgegangen, bei einer, nicht Grenze, sondern 5% des Anteils des Bruttonationalprodukts als NATO-Beitrag. Trump hat immer wieder gesagt, wenn wir in der Patsche sitzen, dann werden uns die anderen nicht helfen. Nun, diese Patsche, in der die USA im Moment sitzen, die sind ja nicht entstanden, weil die USA angegriffen wurden und daher die Beistandsklausel in Kraft treten würde. Diese Patsche hat er sich selbst zuzuschreiben, beziehungsweise haben sich die USA in diesen Krieg hineinreiten lassen. Und vielleicht hier noch ein Wort als Fußnote. Ich habe es auf meinem Kanal veröffentlicht, den Brief von Joseph Kent, der seines Zeichens Chef der Counterterrorism Agency in den USA war, also einer der hochrangigsten Sicherheitsstellen, vergleichbar mit CIA, FBI, wenn nicht vielleicht in seiner weiteren Arbeit noch viel bedeutsamer. Und Joseph Kent hat in seinem Brief an Trump Folgendes verfasst. Er hat gesagt, dieser Krieg ist nicht der USA. Ich habe meinem Land und Ihnen, Herr Präsident, nach bestem Gewissen gedient. Aber dieser Krieg ist das Ergebnis des israelischen Drucks und der israelisch-jüdischen Lobby in den USA. Wir wurden in das, das ist israelische Außenpolitik, das ist nicht US-Außenpolitik, die sozusagen hier gehijackt wurde in gewisser Weise. Der Brief von Kent, wen es interessiert, ist sozusagen da auf meinem Kanal, sagt sehr, sehr viel. Joseph Kent hat gestern auch ein Interview Tucker Carlson gegeben und das ist die Situation. Jetzt ist die Reaktion von Berlin bis Paris und London auch folgende: Das ist nicht unser Krieg, das ist Ihr Krieg, Herr Trump. Und das wurde jetzt mal sozusagen kundgetan. Andererseits ist doch gestern am Donnerstag, den 18. März, Folgendes passiert. Ein Brief wurde unterschrieben von, ich glaube, es waren die jeweiligen Regierungschefs Deutschlands, Italiens, Großbritanniens und auch Japans, die anderen entfallen mir jetzt, in denen man grundsätzlich zugesagt hat, hier in irgendeiner Weise zu helfen. Wie das genau sein wird, weiß ich nicht, aber ich glaube, da haben sich jetzt einige Staatskanzleien sozusagen am Schlawittchen gepackt und gesagt, wenn wir ihn jetzt wirklich hier im Regen stehen lassen, wer weiß, was er tut. Vielleicht steigt er nächste Woche wirklich aus der NATO aus oder kündigt beispielsweise Militärallianzen mit Japan auf. Das könnte sozusagen das Motiv sein für diesen Brief. Ob dieser Brief jetzt Trump beruhigt oder ob dieser Brief nun wirklich auch zu so etwas wie einer europäischen Armada führt, die zusätzlich zu dieser US-Armada sich dort jetzt im Golf aufstellt, weiß ich nicht. Ich kann hier nur noch einmal als Ironie der Geschichte anmerken, jemand, der nur einen kleinen Dunst von Geschichte vielleicht noch aus Schulwissen im Hinterkopf hat, sollte sich daran erinnern, wie die einstige Armada der spanischen Kolonialmacht ausging. Die ging sehr, sehr schlecht aus. Ja? Also diese Armada wurde von der dann neu aufstrebenden Macht England versenkt. Und Boris Pistorius, der ja ein sehr, wie soll ich sagen, ungepflegtes Vokabular pflegt, wir kennen seine Kraftausdrücke, der spricht ja auch immer wieder von der Kriegstüchtigkeit Deutschlands seit mittlerweile 4-5 Jahren. Da kann nun hier sozusagen etwas salopp sagen, nun was sollen hier schon ein paar Fregatten ausrichten? Deutschland verfügt ja nicht einmal über diese Fregatten, ja. Also das ist ja auch ein Punkt. Ja. Deutschland steht hier ziemlich nackt da. Und Deutschland hat seine Mühe, sowas wie eine Kompanie in Litauen auf die Beine zu stellen. Aber die Situation könnte, ich bleibe hier im Konjunktiv, nach Kriegsende, wann immer dieser Krieg enden wird, und ich glaube nicht, dass das sehr rasch der Fall sein wird, selbst wenn Trump jetzt ein viertes oder fünftes Mal den Sieg erklärt, er hat es letzte Woche dreimal getan, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, er hat dreimal den Sieg verkündet. Wenn er das jetzt noch einmal tut und sagt, so, das war's jetzt, das war der Einmonatskrieg zwischen dem Iran und uns, er könnte dann schon sehr hart durchgreifen gegenüber den NATO-Partnern. Also auszuschließen ist da nichts, das ist Trump.
Mhm. Ja, und Frau Kneißl, wir müssen mal noch auf einen weiteren Aspekt dieser kriegerischen Auseinandersetzung zu sprechen kommen, denn Israels Armee hat jetzt in den vergangenen Tagen begrenzte und gezielte Bodeneinsätze im Süden des Nachbarlandes Libanon begonnen. Ziel dieser Bodeneinsätze seien in der Gegend aktive Hisbollah-Mitglieder sowie die Infrastruktur der Miliz, so zumindest hat es die israelische Armee mitgeteilt. Israel will wohl, zumindest nach Information des Nachrichtenportals Axios, das gesamte Gebiet südlich des Litani-Flusses einnehmen. Nach Darstellung der israelischen Armee dienen die Angriffe dem Aufbau einer vorwärts gerichteten Verteidigungsposition, durch welche die Bewohner Nordisraels geschützt werden sollen. Die Armee hat das Gebiet zuvor schon schon aus der Luft angegriffen. Ja, und Deutschland und 4 weitere Staaten haben Israel eindringlich vor einer Ausweitung der Bodenoffensive im Libanon gewarnt. Die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, Italien, Kanadas und des Vereinigten Königreichs teilten in einer Erklärung mit, ich zitiere einmal, eine signifikante israelische Bodenoffensive hätte verheerende humanitäre Folgen und könnte zu einem langwierigen Konflikt führen. Ja, und durch diese jüngste Eskalation mit Libanon sind jetzt offiziellen Angaben zufolge bereits mehr als 1 Million Menschen vertrieben worden. Damit ist etwa jeder 6. im Land betroffen. Das Gesundheitsministerium teilte außerdem mit, dass mehr als 880 Menschen durch israelische Angriffe getötet worden seien. Ja, wie schätzen Sie diese Eskalation ein? Übernimmt sich da Israel mit dieser weiteren Front oder fügt sich das einfach in die israelische Kriegsführung? Wie würden Sie das einschätzen, Frau Kneißl?
Es ist in allererster Linie wirklich erschütternd. Ich bin in Kontakt mit 2 Freunden im Libanon regelmäßig. Also glücklicherweise funktioniert hier die Verbindung. Sei es via E-Mail oder Telegram, dass wir in Kontakt sind. Und die schreiben mir Folgendes. Die sitzen in Beirut oder etwas nördlich von Beirut. Die sind nicht im Südlibanon. Die Bombardierungen sind nächtlich. Also niemand kann schlafen. Die untertags werden sie alle von Drohnen gewissermaßen fotografiert. Also die Drohnen schwirren um die Balkone, um die Fenster herum. Die israelischen, was immer das sind, ich würde sie gar nicht Streitkräfte nennen, das sind ja, das ist die sozusagen Einheit der künstlichen Intelligenz und alles, was hier so in Israel ja geradezu federführend betrieben wird in Form dieser neuen Robotik und Drohnenkriegsführung. Hier wird das Land gerade vermessen. Es werden die Menschen vermessen, ja, um sozusagen dieses Schlachtfeld weiter voranzutreiben. Das, was hier im Gange ist, Sie haben es in Ihrer Fragestellung ausführlich dargestellt, 1 Million Vertriebene, mittlerweile über 1000 Tote. Wir hatten ja theoretisch eine Feuerpause seit November 2024. Die wurde aber von Israel täglich gebrochen mit hunderten Toten. Israel hat ja immer wieder behauptet, man hätte sozusagen sämtliche Raketenbasen der Hisbollah außer Kraft gesetzt, die Hisbollah-Führung sei enthauptet etc. Was wir aber sehen, ist bei dieser Bodenoffensive, zu der laut israelischen Zeitungen 400.000 Reservisten einberufen wurden, bei dieser Bodenoffensive kommt es offenbar zu täglichen Kämpfen, Mann zu Mann, ja, also die Hisbollah-Kämpfer, Militanten, wie man sie jetzt nennen will, die überwältigen israelische Merkava-Panzer. Wir kennen nicht die Zahl der bislang getöteten israelischen oder verwundeten israelischen Soldaten, aber der Blutzoll ist jetzt zu diesem Zeitpunkt für die Israelis bereits um einiges höher, als er beispielsweise im Jahr 1982 war oder im Jahr 2006, jedes Mal, als die Israelis in den Libanon einmarschierten. Und die Okkupation des Südlibanons kann man nun von israelischer oder von Beobachterseite interpretieren als dieses Greater Israel, also dieses Eretz-Israel-Konzept. Da geht es also um die biblischen Ansprüche der Auserwählten, wo immer die 12 Stämme Israels gesiedelt haben mögen. Wir hatten das ja auch schon besprochen, vom Nil zum Euphrat. Imperial Overstretch par excellence, also das können sie nicht durchstehen. Und gerade weil sie auch die Okkupation des Südlibanons zwischen 1982 und 2000 nicht durchstehen konnten. Sie wurden damals von der Hisbollah rausgeschmissen. Genauso wenig werden sie das jetzt durchstehen können. Ja. Es geht hier um Kriegsziele, die nicht aufrecht haltbar sind, also aus rein logistischen Gründen. Ja. Aber es kommen gegenwärtig viele, viele Menschen ums Leben. Es wird viel Hab und Gut zerstört. Teile des Südlibanons wurden bereits platt gemacht, wie der Gazastreifen. Die Welt schaut zu. Auch die ehemalige Mandatsmacht Frankreich schaut mehr zu. Es gab gestern ein größeres Interview des Premierministers Nawaf Salam gegenüber CNN, wo er so beiläufig angekündigt hat, wir müssen mit den Israelis sprechen, was an sich zuwiderläuft der grundsätzlichen libanesischen politischen Mantra. Sollte es hier zu Gesprächen kommen, dann würde es wahrscheinlich auch zu einem weiteren tiefen inneren Riss in Libanon kommen, weil der Wunsch nach so etwas wie Normalisierung mit Israel, dieser Wunsch war immer wieder beispielsweise unter den rechtsgerichteten Phalangisten der Katar-Alb groß da. Unter Präsident Shemayel gab es im Jahr 1983 ähnliche Versuche mit den Israelis sozusagen hier gemeinsame Sache zu machen. Dafür gibt es keinen nationalen Konsens. Auch nicht unter den Christen. Und daher ist die Lage, ich würde mal sagen, das, was sich da im Libanon nicht nur zusammenbraut, sondern was bereits grausame Realität ist, das wird auch Israel in einen tiefen Sumpf hineinziehen, wie schon so oft. Also auch hier gilt aus der Geschichte nichts gelernt.
Ja, das zieht sich wie ein roter Faden durch die jüngste Eskalation, dass Israel immer wieder aufs Neue versucht, den Libanon und seine anderen Nachbarländer militärisch anzugreifen und zu überfallen. Und ja, Frau Kneißl, zum Abschluss unseres heutigen Podcastes blicken wir mal in die Karibik, denn dort hat jetzt nach monatelanger verschärfter Blockade durch die Vereinigten Staaten kam es dort jetzt zu Beginn der Woche auf ganz Kuba zu einem Blackout. Der nationale Stromversorger Kubas meldete den völligen Zusammenbruch der Stromversorgung auf der Karibikinsel. Die Stromgesellschaft will das Netz jetzt so bald wie möglich wiederherstellen, aber nach einem solchen Zusammenbruch ist das eine sehr komplizierte Aufgabe, vor allem weil der grundsätzliche Mangel ebenso wenig behoben werden kann wie die Überalterung vieler Teile des Gesamtnetzes. Zuvor hatte Donald Trump mit einer freundlichen Übernahme Kubas, eines langjährigen Gegners der USA, gedroht. Er sagte, ich glaube wirklich, dass ich die Ehre haben werde, Kuba zu nehmen. Das ist eine große Ehre, Kuba in irgendeiner Weise zu nehmen. Das sagte er vor Reportern im Oval Office im Weißen Haus. Außerdem hat er ausgeführt, ob ich es befreie, es nehme. Ich glaube, ich könnte alles damit machen, was ich will. Wenn Sie die Wahrheit wissen wollen, Sie sind im Moment eine sehr geschwächte Nation. Ja, Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel hat jetzt schon klargestellt auf der Plattform X, Twitter, dass sie auf jede externe Aggression reagieren werden. Er sagte, angesichts des schlimmsten Szenarios hat Kuba eine klare Gewissheit. Jeder externe Aggressor wird auf unüberwindbaren Widerstand stoßen. Und auch die Regierung von Russland in Moskau reagierte auf Trumps Drohungen in Richtung Kuba. Das russische Außenministerium erklärte, es werde Kuba angesichts von Trumps Drohungen eine Übernahme weiterhin unterstützen. Frau Kneißl, wie sind denn diese Entwicklungen einzuschätzen? Ist davon auszugehen, dass nachdem Trump bereits Venezuela und den Iran jetzt überfallen hat, womöglich Kuba das nächste Land auf der Speisekarte des US-Präsidenten sein könnte?
Ja, auf ein derartiges Szenario wartet ja die Welt eigentlich seit der ersten Januarwoche. Also am 3. Januar nach dem Kidnapping von Präsident Maduro und dieser Sonderkommando-Operation in Venezuela hieß es ja aus dem Weißen Haus Next Stop Kuba, Next Stop Kolumbien. Und dann wurde ist wieder etwas ruhiger. Trump hat vor einigen Wochen fast täglich gesagt, I will put Marco Rubio there, er wird der Statthalter, also Marco Rubio, seines Zeichens Außenminister der USA, aber aus Kuba stammend, also seine Eltern sind beide aus Kuba, er ist aber, glaube ich, in den USA schon geboren. Sie haben, glaube ich, alles gesagt mit diesen Zitaten von Trump, die einen eigentlichen Schauer über den Rücken laufen lassen, wie er hier über die Weltkarte spricht, wie er über Kuba spricht, das ja seit Jahrzehnten vielen US-Regierungen ein Dorn im Auge war, weil es diesem Inselstaat gelang, seit den 1950er Jahren, seit dieser Generalblockade, seitdem das damalige von den USA gestützte Regime durch Fidel Castro weggeputscht wurde. Und erinnern wir uns, dass Kuba ante Castro war das Casino- und Geldwäscheparadies für viele US-Organisationen aller Art. Ja. Und Kuba hat dieser Blockade getrotzt. Es gab unter der Regierung Obama zaghafte Ansätze eines Boykott-Endes, einer gewissen Normalisierung über Wiederaufnahme vielleicht auch von Verkehrskontakten. Das ist alles mittlerweile Geschichte. Und wir sind eben wieder in einer Phase der gewalttätigen Auseinandersetzung angelangt, wie sie aber, ich würde mal sagen, seit Anfang der 1950er Jahre nicht da waren in diesem Bereich. Ob er sozusagen jetzt sein Chaos im Persischen Golf ad acta legt und, wie gesagt, ein viertes Mal den Sieg erklärt, um sich dann Kuba zuzuwenden, werden wir abwarten müssen. Aber was im Moment für die Menschen auf Kuba der Fall ist, ist dieses völlige Blackout. Es fehlt das venezolanische Öl für den Betrieb der Dieselgeneratoren. Es fehlen die Touristen, ja, weil eine wichtige Einnahme in den letzten Jahrzehnten war immer wieder der Tourismus. Und es fehlen ja teilweise auch die Remittances, also das Geld, das Exil-Kubaner, Familien und so weiter übermitteln, weil einfach auch hier vieles schwieriger geworden ist. Und das ist eine Art Aushungern. Ja, es ist eine Blockade. Es ist eine Energieblockade, vielleicht bis hin zu einer Hungerblockade einer Insel, einer Karibikinsel. Wie damit umgehen? Was tut der Rest der Welt? Wir werden sehen. Ich habe da auch meine Fragezeichen.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Trauerspiel zu sehen, wie diese wunderschöne Perle in der Karibik kaum mehr in der Lage ist, sich selbst zu versorgen und in diesen wirklich sehr herausfordernden Zeiten seinen Bürgern das Nötigste an grundlegenden Mitteln zur Verfügung zu stellen, um ein würdiges Leben zu führen. Ich selber war zweimal auf der Insel und kann sagen, auch damals schon 2018 und 2022, vor allen Dingen 2022, waren die Umstände wirklich prekär vor Ort. Es gab diese ewig langen Colas, also Warteschlangen vor den Lebensmittelläden. Also auch damals schon prekäre Zustände, die sich jetzt natürlich mit dem Embargo beziehungsweise dem nicht mehr vorhandenen Nachschub aus Venezuela mit wichtigem Öl nochmal zugespitzt hat. Und ja, Frau Kneißl, für heute soll es das gewesen sein. Sie werden erwartet, ein Roundtable steht jetzt bevor. Die Gäste sind wahrscheinlich schon alle eingetroffen. In wenigen Minuten geht es los. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für Ihre, wie immer, sehr kompetenten Einschätzungen und freue mich, wenn wir dann nächste Woche wieder zusammenfinden.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben. Ich freue mich auch. Ich hoffe, vielleicht haben wir das eine oder andere bessere Nachricht. Aber mein Bauchgefühl sagt eher nicht. Dennoch wünsche ich all unseren Gästen einen guten 22. März. Am Morgen, also Samstag, den 21. März, feiern die Iraner theoretisch das Neujahrsfest Nowruz. Ich kann hier an dieser Stelle nur all meinen Freunden im Iran, mit denen ich viele Jahre in Kontakt bin, ein gutes neues Jahr wünschen, ein friedliches, und mögen die Familien, auch die außerhalb des Irans sind, ein gutes neues Jahr feiern. Das wünsche ich hier an dieser Stelle.
Ja, mögen all diese Bekannten von Ihnen diese Glückwünsche hier an dieser Stelle auch gehört haben. Vielen Dank, Frau Kneißl, und vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie hier wieder mit dabei waren bei einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.